Der Weg zum Reichtum ist Unternehmertum. Der Businessplan, meiner Meinung nach, ist das Unwichtigste, was es gibt, schon gar nicht ausgeklügelt mit Cashflow über die nächsten Jahre, weil das sind so viele Faktoren, die du gar nicht vorausbestimmen kannst. Ja.
Rainer Ziedelmann. Er hat 29 Bücher geschrieben in 35 verschiedenen Sprachen. Er ist Vermögensforscher, er ist Autor. Und hat auch seine eigene Firma geexitet und jetzt mit 67 hat er vor 4 Wochen angefangen, Kung-Fu zu lernen. Er ist nicht hungrig, er ist stetig bereit, was Neues zu lernen. Und was das mit Kapitalismus zu tun hat, warum du auch davon profitieren kannst, etwas mehr Kapitalismus in deinem Leben mit einzubauen und mehr Selbstverantwortung zu übernehmen, das erfährst du in diesem Podcast. Wir sind hier beim Zero to Billionaire Podcast und Herr Ziedelmann, Sie haben das Verhalten von vermögenden Leuten weltweit untersucht. Was gibt es für Unterschiede, aber was gibt es vielleicht auch für Parallelen bei der Denkweise von vermögenden Leuten oder auch Milliardären im Speziellen?
Also möchte natürlich jeder immer wissen, was haben alle Reichen oder Superreichen gemeinsam, um vielleicht auch was daraus zu lernen oder für sich abzuleiten. Nach meiner Meinung gibt es nichts, was alle gemeinsam haben. Ja? Es gibt auch sehr reiche Menschen sind sehr unterschiedlich, ja? Genau wie auch nicht alle Armen total gleich sind. Trotzdem ist natürlich wahr, dass es bestimmte Gemeinsamkeiten unter anderem auch in der Persönlichkeit gibt, die, sagen wir mal, häufiger auftreten bei reichen oder sehr reichen Menschen als bei anderen. Und genau das war auch die Frage in meiner Dissertation Psychologie der Superreichen. Da habe ich mit 45 Menschen gesprochen. Die meisten hatten so zwischen 30 Millionen und 1 Milliarde Vermögen, waren auch ein paar Ärmere, in Anführungsstrichen, die vielleicht nur 20 Millionen hatten, waren auch ein paar, die mehrere Milliarden hatten. Und habe versucht herauszufinden, was es für, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen auf der einen Seite und dem finanziellen Erfolg auf der anderen Seite. Und klar, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Zum Beispiel, ein Thema ist so, wie gehen diese Leute mit Niederlagen oder mit Rückschlägen um? Die meisten Menschen sind ja so, wenn ihnen was gut gelingt, dann sind sie stolz darauf und klopfen sich auch auf die Schulter. Aber wenn sie eine Niederlage haben oder einen Rückschlag, dann geben sie gerne anderen die Schuld. Der Gesellschaft oder was weiß ich, ich bin Opfer von Rassismus, Sexismus, Kapitalismus oder die Mutter hat mich falsch mal auf den Pott gesetzt und die war schuld. Gibt es alle möglichen Erklärungen. Mhm. Ja. Diese Menschen suchen dann doch die Ursachen auch für Rückschläge und Misserfolge bei sich selbst und sind auch Menschen, die gern mal gegen den Strom schwimmen, was auch eigentlich logisch ist. Ich meine, wer das macht, was alle machen, der kriegt ja auch nur das, was alle haben. Der kann am Schluss nicht ein paar hundert Millionen oder gar Milliarden haben. Das heißt, es sind Menschen, die schon auch Dinge anders machen, weil sie anders denken, weil sie zum Teil auch eine Freude dran haben, gegen den Strom zu schwimmen. Und es sind Menschen, die, anders als man es vielleicht denkt, sehr oft intuitiv mit dem Bauch entscheiden. Also für den Manager ist eher typisch, dass er irgendwelche Analysen vornimmt oder machen lassen muss. Vielleicht auch, ja, ich meine, wenn er jetzt sagen würde in der Sitzung, warum machen wir das, oder dem Aufsichtsrat sagen würden, weil mein Bauchgefühl mir das so gesagt hat, dann würde er wahrscheinlich doch nicht so weiterkommen damit. Mhm. Ja. Er muss dann irgendwie, vielleicht entscheidet er auch mit dem Bauch, aber er muss irgendeine Analyse beibringen, die das dann belegt. Ja. Das muss jetzt natürlich der Eigentümer von einem großen Unternehmen, ein Unternehmer nicht in dem Maße machen. Der kann auch einfach die Entscheidung mit dem Bauch fällen. Ich sage mal ein Beispiel, mit dem ich auch befreundet bin, Dirk Rossmann von den Rossmann Drogerien. Der war jetzt nicht bei meiner Untersuchung dabei, aber den kenne ich so. Der hat von einer Drogerie auf heute, ich glaube, 6.000 und auch mehrere Milliarden Vermögen gebracht. Der ist zum Beispiel einer, der sehr gutes Gefühl für Menschen hat, aber der alles prinzipiell mit dem Bauch entscheidet und nicht analytisch. Ja. Also könnte man noch viele aufführen, aber das sind so ein paar Sachen, die mir spontan einfallen.
Mhm.
Super spannend. Jetzt hatten Sie ja gesagt, Sie haben mit mehreren reichen Leuten gesprochen. Wenn man jetzt reiche Leute kennenlernen möchte oder generell mit denen in Kontakt treten will, wie kommt man da oder wie kann man da vorgehen? Gibt es bestimmte Clubs, in denen die verkehren oder wie kommt man an die reichen Leute oder wie sind Sie auch an diese ganzen reichen Leute gekommen?
Also bei mir kam es jetzt dadurch, weil ich ja auch in der Immobilienbranche 15 Jahre lang war. Ich hatte damals das führende Unternehmen für PR in der Immobilienbranche gehabt. Und das gibt es übrigens immer noch. Ich habe das dann verkauft vor 7 Jahren. Und ja, da hatte ich viele Kunden aus dem Immobilienbereich. Und da gibt es ja auch viele Vermögende. Also gerade bei den Projektentwicklern kann man sagen, die sind entweder pleite oder mehrfache Millionäre. Was in der Mitte finden sie eigentlich nicht so. Und ja, wenn man dann ein paar kennt, auch durch andere Kontakte, private, dann kommt man ja auch dann immer wieder zu anderen, ja, weil die ganzen Reichen kennen sich auch gegenseitig. Und das ist halt oft durch Empfehlungen einfach, ja. Wenn man, natürlich muss man erstmal den Anfang haben, aber wenn man dann ein paar kennt, ist es eigentlich auch nicht so schwierig, die anderen kennenzulernen, weil man dann von einem zum anderen auch weiterempfohlen wird. Ja.
Was ist so eine Sache, durch die viele Menschen vermögend geworden sind? Also was ich weiß, gibt so diese Statements, 90% der Millionäre sind dies durch Immobilien geworden. Würden Sie dem zustimmen? Und Sie sind ja selber auch Immobilieninvestor. Was haben Sie dort für Parallelen festgestellt?
Nee, dem würde ich absolut nicht zustimmen. Es gibt so eine Untersuchung, und zwar, das ist aber jetzt nicht von Milliardären, nicht von sehr Reichen, sondern das ist so von dem Millionär Next Door. Das ist eine Untersuchung, die heißt Wege zum Reichtum. Und da hat man mal untersucht in Deutschland, was sind die Quellen vom Reichtum. Und da war bei 2,6% waren es Aktien, bei 10% Immobilien. Und bei den anderen war das Unternehmertum oder freiberufliche Tätigkeit. Das heißt immer Unternehmertum. Das sehen Sie auch, wenn Sie mal die Liste angucken, der reichsten Menschen der Welt mal angenommen. Das sind praktisch alles, wenn Sie es nicht jetzt geerbt haben, die nehmen wir mal aus, ja, sind das alles Unternehmer. Also Leute wie der Elon Musk mit SpaceX und Tesla, wie der Jeff Bezos mit Amazon, wie der Bill Gates mit Microsoft, wie der Mark Zuckerberg mit Facebook, wie Sergey Brin oder Larry Page mit Google zum Beispiel. Ja, das sind fast immer Unternehmer, es sei denn, die haben es jetzt geerbt. Also der Weg zum Reichtum ist Unternehmertum. Ja? Klar, Immobilien können auch eine Rolle spielen. Bei mir war es auch so, dass ein Teil aus dem Unternehmertum kam, halt von der Firma, die ich gegründet habe. Teil kam dann auch aus den Immobilieninvestitionen, dann kam auch was aus Aktien, ja. Aber bei den allermeisten Menschen ist schon so, dass sie eine gute Idee hatten, eine Firma zu gründen. Und deswegen empfehle ich auch Leuten, wenn sie vermögend werden wollen, sollen sich vor allen Dingen also damit beschäftigen, ob sie eine Idee haben, eine Firma zu gründen. Vielleicht auch nebenbei, dass man erstmal angestellt ist und nebenbei somit was anfängt. Das war auch bei vielen, die ich interviewt habe, die haben erstmal als Angestellte gearbeitet und haben dann die Idee gehabt und haben dann nebenberuflich mit irgendwas angefangen. Und wo sie dann so viel verdient hatten oder vielleicht mehr als ihrem Hauptjob, dann haben sie sich selbstständig gemacht ganz. Und so war es bei mir auch und so ist es bei vielen. Also deswegen derjenige, viele, wenn sie so sich mit dem Thema reich werden beschäftigen, dann sitzen sie da einen ganzen Tag und gucken irgendwo da Bitcoin oder da Aktien irgendwo im Internet oder wo kriege ich einen guten Tipp. Das ist nicht rational, ja, weil wenn sie sehen, gucken sie mal die Liste der reichsten Menschen der Welt an oder auch der reichsten Deutschen. Wie viele sind dabei, die durch Aktieninvestitionen jetzt reich geworden sind? Manche sehen den Warren Buffett, da könnte man auch lange drüber reden, in gewisser Weise ist der eine Ausnahme. Selbst bei dem trifft es in der Form nicht zu. Aber selbst wenn sie den akzeptieren, ja, dann ist es eine absolute Ausnahme. Die meisten anderen sind einfach erfolgreiche Unternehmer. Ja? Und das ist doch ein ganz klarer und eindeutiger Befund. Und das heißt, ich habe ja diese andere Studie auch genannt über diesen Millionaire Next Door, wo es jetzt 2,6% waren, die durch Aktien reich geworden sind. Wenn ich jetzt was machen will, dann gucke ich doch, wie haben es die meisten geschafft und nicht, wie haben es jetzt 2,6% davon geschafft. Ja. Und also ich bin nicht gegen Aktien, ich habe auch selbst Aktien. Aktien sind eine prima Sache, aber eher zum reich bleiben. Ja. Da muss man auch unterscheiden. Viele verstehen nicht den Unterschied. Es gibt ganz unterschiedliche Gesetze zum reich werden und zum reich bleiben. Ich habe auch so einen Online-Kurs neulich entwickelt, das mal als kleine Empfehlung. Den findet man unter zittelmann-freiheit.de und erkläre ich auch, was sind die Wege, um reich zu werden und was sind dann aber auch die Wege, um reich zu bleiben. Und das sind ganz unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten. Und beim reich bleiben, da spielt in der Tat, spielen dann Aktien, auch breit diversifizierte Aktieninvestments eine ganz entscheidende Rolle. Immobilien auch. Über Immobilien gibt es viele Vorteile. Ja? Zum Beispiel ein Vorteil ist, dass man sagt, Immobilien sind sicher. Ja? Das ist Quatsch. Ja? Immobilien sind genauso sicher oder unsicher wie jetzt Aktien oder andere Investments. Da können sie genauso Geld mit verlieren, wie sie Geld mit verdienen können. Sie müssen halt, muss ich Ihnen eigentlich sagen, sie kommen aus dem Bereich zum richtigen Preis die richtigen Immobilien kaufen. Ja? Und wenn also ich selbst, ich habe in meinem Leben viele Millionen durch Immobilieninvestments gewonnen, aber auch viele Millionen verloren. Ja? Unterm Strich sehr viel mehr gewonnen als verloren. Aber ich habe auch durch Investments mal mehrere Millionen verloren. Also das kann genauso gut passieren. Ja?
Ja, es gibt ja gewisse Grundregeln, die wir auch immer wieder unseren Zuhörern sagen, ich meine, wenn man eine Immobilie kauft, die einfach für Vermietung ist, dass sie mindestens Cashflow-positiv sein sollte, damit einfach die Miete, die Bank gerade deckt. Das sind also gewisse Grundmäßigkeiten. Und ja, bei uns war es am Ende auch so, wir haben auch einfach nebenher als Angestellte uns was aufgebaut im Immobilienbereich, erst passiv und dann sind wir in den Bereich des Unternehmertums gegangen, so wie Sie gesagt haben. Das ist dann schon dieser Punkt, wo man wirklich in diese Verantwortung geht, selber was aufzubauen und nicht jemandem anderen die Schuld zu geben, warum ich jetzt da bin oder nicht da bin, wo ich eigentlich lieber wäre. Haben Sie bei Ihren Untersuchungen auch das Thema Firmenkauf, Firmennachfolge beleuchtet?
Nee, weil die Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren praktisch alles Selfmade-Leute. Ja? Das heißt, ja, die waren irgendwann mit der Überlegung auch, die Firma dann zu übergeben, das war aber nicht jetzt Thema bei mir. Das ist auch ein sehr schwieriges Thema, ja, weil das ist halt nicht sehr wahrscheinlich, dass gerade in der Familie dann auch jemand ist, der die gleichen Fähigkeiten hat. Ja. Das wird immer so gelobt, die Familienunternehmen, da spricht auch manches dafür, aber es ist halt auch oft so, dass die Kinder dann nicht diese Fähigkeiten haben, ja. Und
gar keine Lust dazu haben.
Ja, keine Lust oder nicht die Fähigkeit einfach dafür haben, das Geld vielleicht lieber ausgeben, als es zu vermehren. Ja? Und Firmenkauf, ja, ich habe selbst auch mal für einen Freund von mir seine Firma verkauft, ja. Habe ja auch meine eigene Firma verkauft und war damit manchmal involviert. Ich sag mal, was der größte Fehler ist von Leuten, die ihre Firma verkaufen wollen. Den habe ich jetzt nicht gemacht. Ja. Gerade wenn es eine kleine Firma ist, die von einem selbst gegründet ist, vielleicht auch den eigenen Namen sogar trägt, ja, ist der größte Fehler, wenn sie in den Verkaufsgesprächen aus Eitelkeit versuchen darzustellen, was sie für ein toller Hecht sind. So, ja. Das habe ich erlebt beim Freund von mir. Am Schluss habe ich die Firma dann erfolgreich verkauft. Ja, aber der hatte erst den Fehler gemacht und hat immer gesagt, was er für gute Verbindungen hat. Also der war in den USA, wen er alles kennt und das und das. Und die Leute haben das auch alles geglaubt. Am Schluss haben sie mir gesagt, glauben wir alles, aber was ist, wenn er morgen vom Laster überrollt wird? Da ist die Firma nichts mehr wert. Ja. Wo ich meine Firma verkauft habe, habe ich es gegenüber der Bank, die dann den Käufer finanziert hat, ganz anders dargestellt. Ich habe gesagt, ach, ich habe da schon längst die Lust dran verloren. Ich habe jetzt mehr den Frühstücksdirektor gemacht die letzten Jahre. Das operative Geschäft hat sowieso schon der gemacht, weil ich beschäftige mich mit anderen Themen. Ja. Das heißt, ich habe meine Rolle erstmal runtergespielt, sozusagen. Ja, aber es war jetzt nicht gelogen, aber ich habe es schon bisschen so überzeichnet auch in diese Richtung, ja, statt jetzt denen zu sagen, wie toll ich bin. Und da muss man also höllisch Acht passen, wenn man die Firma verkauft, dass man, ja, ich habe auch für einen anderen versucht, eine Firma zu verkaufen. Da ging es um mehrere hundert Millionen. Das hat am Schluss nicht geklappt. Der war sehr alt, der war schon 85, ja. Der konnte einfach nicht loslassen. Der hatte auch völlig, völlig irreale Preisvorstellungen gehabt, ja, die total weg waren, ja. Und ja, der hat auch den Fehler gemacht, dass er immer den Leuten erzählt hat, wie toll er ist und wie toll er alles macht. Und dadurch war natürlich die Bereitschaft, dann die Firma zu kaufen, gering, weil die gesagt haben, wenn der jetzt bald stirbt, ja, was ist da noch wert? Also das ist der wichtigste Tipp. Machen Sie nicht groß, wenn Sie eine Firma verkaufen wollen, sondern machen Sie sich klein und bereiten Sie es möglichst schon ein paar Jahre vorher vor, bevor Sie dann die Firma verkaufen. Und an die Verkäufer gerichtet, viele haben halt ja auch unrealistische Vorstellungen von dem Preis. Ich habe einen Freund, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Hermann Simon, der ist sehr bekannt geworden als Bestsellerautor. Hidden Champions hat er das Buch geschrieben und er hat auch diese Theorie entwickelt, warum Deutschland so stark ist. Die Hidden Champions ist einer der weltweit führenden Management-Experten. Und er hat auch die führende Pricing-Firma in der Welt aufgebaut. Und der hat ein Buch geschrieben, das ich eben sehr empfehle. Das heißt, am Gewinn ist noch keine Firma gestorben. Mhm. Und da entwickelt er die These, dass viele Firmen einfach zu wenig Gewinn machen. Ja? Weil die Leute irgendwie, ja, die sagen dann, oh, wir haben hier dieses Know-how und wir haben diese tollen Maschinen und wir haben hier das und das, ja, und sind mächtig stolz drauf. Aber am Schluss, wenn man die Bilanz anguckt, dann haben sie immer nur, sind sie so vielleicht schwarze nur eine Null, schwarze, ja. Null oder so knapp drüber, ja. Und der Käufer guckt sich aber halt das an, ja. Und das sind oft so, ist ähnlich wie, kennen Sie auch, wenn Leute ein Einfamilienhaus verkaufen, ja, die haben dann da viel Geld reingesteckt und hier ist noch der Pool und hier haben wir noch das und das, was aber der Käufer oft gar nicht so wertschätzen weiß. Und die aber hängen auch
individuell ist beim Eigenheim,
ja. Emotional sehr dran, ja, beim Eigenheim, ja, und glauben, dass es unglaublich viel wert sei, aber am Schluss ist es halt nicht so. Ja. Und das ist also, sagen wir mal, wenn man jetzt nachdenkt, irgendwann mal die Firma zu verkaufen, dann gucken sie, dass sie sehen, wie sie dann ein paar Jahre auch mal Kosten sparen, Kosten drücken und gucken, dass sie tatsächlich mal schöne Gewinne auch, steigende Gewinne ausweisen, weil das ist das, was am Ende, sagen wir, die Basis natürlich dann der Bewertung liefert und nicht, ob sie irgendwie tolle Grundstücke oder was weiß ich, irgendwo, ja, wir haben so tolle qualifizierte Mitarbeiter, alles gut und schön, aber die Mitarbeiter, die können auch eventuell gehen oder so. Und am Schluss, was sich nicht in den Zahlen zeigt, ist dann halt auch letztlich nicht relevant. Ja. Und deswegen also empfehle ich jedem sehr, das Buch zu lesen. Am Gewinn ist noch keine Firma gestorben. Er sagt, dass gerade in Deutschland die Leute Gewinn unterschätzen. Und er hat auch was Interessantes gemacht. Er ist in die Fußgängerzone gegangen und hat einfach mal unsystematisch Leute gefragt, was sie denken, wie viel Gewinn die Firmen so machen. Ja. Und das waren völlig, ich habe nicht mehr die Zahlen im Kopf, völlig unrealistische Antworten, so, die Leute gegeben haben. Also viel zu hoch. Ja. Und manche haben auch gesagt, Gewinn ist sowieso was Schlechtes oder so. Ja, sie lehnen sowieso Gewinn ab, ja, was natürlich auch.
Das ist eine Grundhaltung der Menschen irgendwie, gerade in Deutschland, oder?
Da gibt es viele, die sagen, Gewinn ist schlecht. Ich muss sagen, wer nicht Gewinne macht, der ist unsozial, ja, weil wenn Sie jetzt eine Firma haben, die zum Beispiel, sagen wir mal, nur 3-4% Gewinne erwirtschaftet, das ist ja auch nah 3-4% plus bei 3-4% minus, ja, da können Sie schnell auch ins Negative kommen und am Schluss vielleicht sogar die Firma gefährden oder ja, deswegen. Das Beste für eine Firma ist, wenn sie hohe Gewinne macht, weil das ist die Firma, die wächst, die prosperiert, die bietet dann auch einen sicheren Arbeitsplatz. Nur eine Firma mit hohen Gewinnen bietet sichere Arbeitsplätze. Eine Firma mit ganz niedrigen Gewinnen bietet keinen sicheren Arbeitsplatz. Eine Firma ohne Gewinne, die wird es gar nicht lang geben. Das ist, was viele Leute nicht begreifen, dass dass Gewinn positiv ist. Und also meine Firma, die ich damals hatte, die hat sehr hohe Gewinne immer gemacht, aber nur weil ich selbst bin eher so ein sicherheitsorientierter Mensch und ich hatte immer Angst, wenn ich nur kleine Gewinne gemacht hätte, dass ich dann kommt man auch schnell, kann man genauso schnell auch in eine Verlustphase dann reinkommen. Und ich habe also über die 15 Jahre, wo es die Firma gegeben hat, hatte ich eine Umsatzrendite von 58% gehabt. Ja. Oh,
wow,
das kann natürlich jetzt im Nachhinein, wo ich die verkauft habe, der hat jetzt natürlich, bei dem hat sich das dann normalisiert. Das war auch zum Teil, weil ich praktisch ein Monopol in der Nische, die ich hatte, erreicht habe. Ja, wir waren die führende Kommunikationsfirma im Immobilienbereich, ist übrigens heute immer noch, ja, die Nummer eins.
PB3C heißt sie jetzt, ne?
Genau, ja. Aber damals hatten wir praktisch ein Monopol praktisch die ganzen Jahre, wo ich da war. Da gab es ein paar kleine, aber die waren unbedeutend. Insofern konnten wir auch die Preise praktisch diktieren. Das geht jetzt nicht mehr, weil das haben dann auch andere entdeckt, dann an Firma. Sie sehen, die kennen die Firma, die ist immer noch Marktführer und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, wenn man was aufbaut. Und das ist ja der echte Unternehmer, der guckt auch, dass die Firma ein Stück weit unabhängig von ihm ist. Mhm, ja. Eine Firma, die jetzt, sagen wir mal, nur dann funktioniert, wenn man selbst ganz stark dabei ist. Da ist man eigentlich kein richtiger Unternehmer dann. Das ist mehr so typisch für den Freiberufler. So.
Das hatte ich auch ganz stark festgestellt in den Akquisegesprächen. Also ich bin selber für 9 Monate lang auf Telefonakquise gegangen, ja, habe Firmen angerufen, ob sie bereit sind für einen Verkauf. Und da habe ich sehr viele von diesen Aussagen eben auch immer gehört. Ja, ich bin hier morgens um 5 Uhr schon da, ich bin erst der Letzte, der geht. Ja gut, dann ist die Firma ja doch sehr abhängig von Ihnen. Und was bringt es dann?
Ja, also ich war zum Beispiel stolz drauf, wenn ich in Urlaub gefahren bin, dann habe ich so gesagt, ich will nicht gestört werden im Urlaub, außer wenn es absolut brennt. Aber es hat nicht gebrannt, ja. Ich war dann 2-3 Wochen in Urlaub und habe keine einzige Mail gelesen, keinen Anruf bekommen, nichts. Und ich bin der Meinung, wer nicht 2 Wochen in Urlaub fahren kann, ohne dass die Firma dann praktisch zusammenbricht, ja, der hat was komplett falsch gemacht. Und da war ich zum Beispiel stolz drauf, ja, dass ich das so gemacht habe. Und deswegen konnte ich die Firma auch hinterher halt dann, ja, allerdings, ich habe es dann an Mitarbeiter verkauft, ja, mit dem Management-Buyout praktisch. Aber das ist schon wichtig, dass man auch die Firma ein Stück weit unabhängig von sich selbst macht.
Auf jeden Fall, weil sonst ist sie ja kein selbstlaufendes Konstrukt, sonst ist sie einfach nur abhängig von Ihnen als Inhaber. Ja,
zahlt sich ja dann auch sehr stark in dem Faktor, in dem Verkaufsfaktor aus. Also der wird ja häufig über den Gewinn dann ermittelt, was die Firma tatsächlich wert ist. Wir beschäftigen uns ja sehr viel mit der Firmennachfolge. Wir haben eine Firma übernommen 2022. Und wenn wir jetzt natürlich in neue Firmenakquisen reingehen, ist genauso, wie Sie sagen, je höher die Inhaberabhängigkeit ist, desto niedriger ist ja dann auch der Faktor dann im Verkauf oder der Einkaufspreis schlussendlich.
Was würden Sie den Leuten empfehlen, die eine Firma kaufen wollen? Sie sagen, die Firma gründen ist ein interessanter Weg, aber man hat ja schon sehr viele Ungewissheiten dort auch drin. Bei einem Firmenkauf, eine Firma, die zum Beispiel 10, 20 Jahre existiert, die ja schon durch einige Krisen durchgegangen ist, die hatten einen soliden Umsatz, solide, was weiß ich, 20% Umsatzrendite zum Beispiel. Da hat man ja quasi wie ein gemachtes Nest, in das man nicht also sich reinsetzen kann. Würden Sie es empfehlen, eine Firma zu kaufen? Und wie kommt man an Firmen, um diese zu kaufen? Und welche Branchen sind vielleicht aktuell sehr interessant zum Kaufen?
Sagen wir mal, da kann ich wenig zu sagen. Ich würde nur generell bei der Gründung und beim Kauf von Firmen sagen, umso interessanter ist es, umso weniger sexy es ist, ja, umso langweiliger und umso langweiliger es ist. Also was will ich damit sagen? Es gibt Firmen, die haben so ein Sex-Appeal. Ja. Das ist zum Beispiel, ich habe selbst auch mal 2 Firmen gegründet, die nicht funktioniert haben. Das eine war ein Buchverlag, weil ich selbst halt an Büchern hänge und gerne Bücher schreibe. Ja, da war die Liebe dazu da, aber ich habe dann schnell festgestellt, dass es eine Branche ist, wo einfach generell kein Geld verdient wird. Natürlich gibt es ein paar Verlage, die verdienen Geld, aber das besteht alles aus Idealisten, sagen wir mal, ja, die mit viel Idealismus das machen. Aber das ist an sich ein Segment, wo, ich habe es auch gemerkt, wenn ich da zu Seminaren war, meine Seminare im Immobilienbereich, die haben vielleicht so 1.000, 1.500 € gekostet und da bei den Buchseminaren habe ich so 100 € dann bezahlt, ja, weil die Leute hatten halt alle gar kein Geld, um da selbst für so ein Seminar jetzt viel. Ja, das habe ich. Das andere war eine Modelagentur, die ich gegründet habe. Was natürlich toll klingt, wenn man jetzt, wenn du abends auf einer Party bist und die fragen, was machst du so? Ja, ich habe eine Modelagentur, ich habe einen Buchverlag. Ja. Während wenn du jetzt sagst, ich habe zum Beispiel eine Firma für Abfallbeseitigung oder eine Firma, die Pissoirs herstellt, das klingt jetzt nicht so toll, aber das ist wahrscheinlich viel besser. Ja. So jetzt zum Beispiel Abfallbeseitigung oder irgend sowas. Ja, weil das sind einfach, da ist unwahrscheinlich, dass da einer nur für Klemmer oder aus purem, um damit anzugeben. So, ja, und das ist oft so, dass, das sehen Sie auch bei Immobilieninvestitionen, dass Sachen, mit denen Sie angeben können, oft wirtschaftlich nicht so gut sind. Ich sage mal so ein Beispiel Hotel. Ja. Ich habe einige Investoren gekannt, die haben dann so totale Luxushotels gekauft. Zum Beispiel gibt es hier in Berlin dieses, das hat der Karl Lagerfeld eingerichtet, auch das Schlosshotel Grunewald, wo die Fußball-WM damals war. Da hat auch die Nationalmannschaft da übernachtet. Und wenn da so Scheichs und so kommen, die mieten das Ganze. Ein wunderschönes Hotel. Ja, aber das hat immer wieder die Besitzer gewechselt, ja, weil da sind keine Tagungsräume richtig und so. Und da wird nicht, da ist, das ist wirklich ein schönes Hotel hier in Berlin, ja, aber da ist kein Geld mit verdient worden. Ja. Und so gibt es ja auch im Immobilienbereich, so Leute sehen dann so eine schöne Jugendstil-Villa und wie sieht die toll aus und da verlieben sich drin, ja. Ist aber total teuer und da zahlt man Liebhaberpreise. Ja.
Ja.
Und dann gibt es vielleicht Immobilien, die sehen scheiße aus, was weiß ich, irgend so ein zum Beispiel, ich habe einen sehr guten Freund, Michael Hahn, der ist vermögend geworden mit großflächigem Einzelhandel, ist der Marktführer geworden. Ja, der hat nur so praktisch immer in großflächigen Einzelhandel investiert. Die sehen jetzt nicht schön aus, solche Boxen, die da irgendwo in der Pampa stehen. Ja, aber das heißt, Rendite vor Schönheit ist da auch ein ganz wichtiges Motto. Auch das gilt im Immobilienbereich, ja. Das gilt aber auch so bei Firmen, ja, dass man sich also, es wird ja oft gesagt, mach das, was du liebst und was dir gefällt. Das stimmt zum Teil, aber zum Teil ist es auch wieder irreführend, ja, weil dann sind halt, sagen wir mal, zum Teil auch zu viele Emotionen im Spiel und ich habe das also gemerkt, ja, und würde auch den Leuten empfehlen, beschäftige dich mal mehr mit Sachen, die, wenn du hörst, oh, das ist eine tolle Story und das ist gerade in und das ist total, ich wäre immer skeptisch, wenn mir jemand sagt, das ist eine tolle Story. So, ja, weil die tolle Story, das ist meist schon, da gehen bei mir eher alle Warnsignale an, ja, sondern eher eine Sache, die vielleicht langweilig klingt und wo jeder sagt, Mensch, warum machst du denn das? Und ja. das ist ja eine komische Idee, ja, wir haben noch nie was von gehört oder so. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich eher dann interessant als die Sache, wo jeder sagt, es gibt immer so Modethemen. Ja. Zum Beispiel jetzt habe ich mitbekommen, jeder will irgendwo, ob er Ahnung hat oder nicht, Rechenzentren ist jetzt zum Beispiel eine große Mode, weil andere Sachen nicht gehen. Jeder, ob er es versteht oder nicht, will Rechenzentren machen. Ja. Ich vermute, ich verstehe davon jetzt nichts, dass es vor Jahren viel interessanter war. Ich kenne denjenigen in Deutschland, der am meisten Geld mit Rechenzentren verdient hat. Aber der hat das gemacht, wo keiner wusste, was es ist überhaupt. Ja? Und heute, wo jeder sagt, ich mache Rechenzentren, da ist es wahrscheinlich dann schon wieder der falsche Zeitpunkt.
Das haben wir halt auch festgestellt, diese hässlichen Löcher zum Beispiel und nicht dieses Shiny Object Syndrom. Deswegen sind wir im Saarland halt auch investiert, weil in Stuttgart, das sieht zwar alles schön aus, oh, ich habe eine tolle Wertentwicklung, aber du hast halt keine Rendite. Musst du jeden Monat draufzahlen. Das sind wir ins Saarland gegangen, hast du viel geringere Preise, hast vielleicht jetzt nicht diese tollen, schönen Häuser, wobei unsere sanierten Häuser jetzt schon schön aussehen, aber die in unserem Bestand, die sind halt unrenoviert, die sind nicht unbedingt schön, aber sie bringen halt ihren Cashflow. Und da fand ich auch sehr interessant, mit was Sie gesagt haben, mit Luxushotels. Ich habe auch mal mit jemandem von einem Gourmet-Restaurant gesprochen, der meinte auch, Gourmet-Restaurants laufen halt unglaublich nicht so profitabel, weil es einfach, man hat einen unglaublich hohen Aufwand und man müsste es eigentlich noch viel, viel teurer berechnen. Und man braucht ja auch wirklich Top-Köche, die dir sowas zusammenkochen. Aber es lohnt sich am Ende gar nicht. Deswegen ist es eher so ein bisschen wie Liebhaberei auch, aber wirklich diese, wie sie sagen, das Hässliche, wo jemand das vielleicht nicht anpacken will, das ist das, wo eigentlich die Ertragslage liegt. Halt, stopp! Bevor es jetzt gleich weitergeht mit dem Podcast, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir suchen bundesweit Immobilien, sei es Wohnanlagen oder Gewerbeimmobilien. Wenn sich der Deal lohnt und die Zahlen Sinn machen, dann entscheiden wir schnell, gehen zum Notar. Also melde dich, schick uns solche Deals. Wir suchen außerdem auch Firmen zur Altersnachfolge. Also wenn du einen klassischen Mittelständler hast oder jemanden kennst, der seine Firma loswerden möchte, melde dich bei uns. Wir suchen genau solche Firmen. Wenn sich der Deal rechnet, auch hier, wir gehen schnell wieder zum Notar und werden die Firma weiterentwickeln. Auch für Investoren sehr interessant, dadurch, dass wir solche Deals wie Wohnanlagen, Gewerbeimmobilien oder auch Firmen kaufen, brauchen wir natürlich auch starke Investoren, die auch Bock haben, mit uns gemeinsam was aufzubauen. Auch hier, wenn das für dich interessant klingt, melde dich bei uns. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.
Man sagt auch, ich weiß nicht, ob das stimmt, es hat mir mal einer behauptet, dass man in so auch als kleiner Angestellter in den Top-Hotels oft weniger verdient als in anderen. Ja? Und zwar hat er gesagt, das liegt daran, weil das ist dann so das Image, das Prestige, weil er sagt dann, ich kann sagen, ich habe hier da und da gearbeitet und das bringt mich dann später weiter. Und deswegen müssen die gar nicht so viel bezahlen praktisch.
Ist also nur gut für einen Lebenslauf, um weitere Karriere zu machen.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber hat mir mal jemand gesagt, dass es also gerade auch die besten Hotels, dass die oft so auch die einfachen Leute, die einfachen Angestellten da angeblich geringer bezahlen teilweise als irgendwo ein durchschnittliches Hotel. Ja. Aus dem Grund, weil sie es halt nicht müssen.
Ja, weil sie einfach damit werben können. Oder diese Anziehungskraft der Marke ist stark genug.
Ja, das ist immer so, das genau, ja.
Ja, das hatte ich auch bei einem Unternehmer festgestellt, der auch eine sehr hohe Umsatzrendite erwirtschaftet hat. Können wir auch noch drüber sprechen, wie sie das entwickelt haben, was bei ihnen die wichtigsten Punkte waren. Jedenfalls meinte der, einer der wichtigsten Punkte, oder was viele unterschätzen, viele wollen ja wirklich in diese Konzerne dort anfangen, wo sie sagen, boah geil, ich bin jetzt bei Porsche, bei Daimler, war bei uns ursprünglich auch mal so ein Grund. Aber er hat einen interessanten Punkt gebracht, er meinte, es macht durchaus Sinn, als normaler Angestellter im Mittelstand anzufangen und sich dann Stück für Stück hochzuarbeiten und dann irgendwann, wenn die Firma zur Übernahme oder die Nachfolgefrage sich in den Raum stellt, dann könntest du jemand sein, der diese Firma übernimmt und über diese Jahre hast du dann ja einen viel höheren Gesamtertrag erwirtschaftet, wenn du einfach nur angestellt bei Daimler oder Porsche wärst. Und das fand ich auch einen sehr interessanten Gedanken. Naja, also
da, das ist jetzt, hat jeder seine eigenen Präferenzen. Ich wäre jetzt nie der Typ für einen Großkonzern, weil man kann sagen, umso größer die Firmen werden, in der Regel nähern sich immer mehr dem öffentlichen Dienst dann.
Ja, das ist so. Das ist richtig, ja.
Bürokratie in der Langsamkeit der Abläufe. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum die Firmen dann oft irgendwo nach einer Zeit dann doch einen Bach runtergehen, ja, weil sie einfach zu schwerfällig werden, zu umständlich, zu bürokratisch in ihren Abläufen. Auch die Qualität der Leute, die ist dann teilweise in der Breite nicht mehr so gut. Also ich habe das erlebt, wir hatten damals 40, 50 Immobilienunternehmen da betreut, zum Beispiel die Töchter von allen großen Banken. Und da waren oft wirklich, gerade bei den Großen, bei den Banken, da waren auch ein paar gute Leute dabei, aber viele sehr schlechte Leute, weil das fällt da auch gar nicht auf. Ja, da ist vielleicht so, sagen wir in so einem Konzern wie Deutsche Bank, da wird dann irgendeiner, den man aus der Finanzierungsabteilung vielleicht nicht mehr gebrauchen kann oder so, da sagt man, den setzt man jetzt da in die Immobilientochter rein. Und dann, manchmal fällt es auch gar nicht in so einem großen Konzern auf, wenn einer jetzt
genauso gewesen.
Da kannst du dich gut verstecken sozusagen. Also das sind dann Leute, habe ich auch erlebt, wo ich bei Springer gearbeitet habe, ist vielleicht heute jetzt anders, aber da waren teilweise Leute, so Underperformer, du kannst dich in so einem großen Unternehmen gut verstecken, auch indem du so Arbeit vortäuscht. Wenn du jetzt im kleinen Unternehmen bist mit 20 Leuten, da sieht jeder sofort, wer hier Wertschöpfung beiträgt und wer nur Wertschöpfung vortäuscht. Und du hast auch mehr Chancen, aufzusteigen und selbst was zu gestalten bei einem kleinen, mittleren Unternehmen. Ja,
bisschen zur Nachfolge,
weil die sehen dich und die sehen dann, wenn du auch was gut machst. Ja. Und im großen Unternehmen wirst du zum Teil übersehen oder dann gibt es da so formal, zum Beispiel Personalabteilung, da halte ich gar nichts von, das sind meistens irgendwelche blöden Tanten da, die völlig überflüssig sind, die gibt es ja in so einem kleinen Unternehmen normal gar nicht. Im kleinen Unternehmen ist es so, da macht der Chef am Schluss entscheidet, wird er jetzt eingestellt oder nicht. Und da sind es irgendwelche Tanten, die nach irgendwelchen komischen Kriterien das dann machen, wodurch die Auswahl dann auch zum Teil nicht mehr so gut ist. Also ich würde jetzt auch jungen Leuten sagen, also ich frage mich auch oft Leute, was soll ich jetzt machen? Also das erste Mal fragen mich oft die Leute, was soll ich studieren? Da sage ich, bevor du überlegst, was du studierst, überleg erstmal, ob du überhaupt studieren sollst. Ja? Das habe ich schon vor 20 Jahren gesagt. Inzwischen begreifen es die Leute mehr. Ich habe damals schon gesagt, wenn du vielleicht Klempner wirst oder Heizungstechniker dann und hast noch Unternehmungstalent dazu, dann hast du viel mehr Chance, was zu verdienen, als wenn du studierst BWL oder Jura oder gar irgendwo Genderwissenschaft oder Kulturwissenschaften oder so, ja. Das ist, die Leute, die werden nicht gebraucht, entweder gar nicht, ja, oder nicht in dieser Menge, wie sie da produziert werden. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel, sagen wir mal, Heizungstechniker bist oder Klempner, das hat viele Vorteile. Erstens, du bist weltweit einsetzbar, du bist flexibel. Wenn du jetzt als Ingenieur oder so, ja, so eine Ausbildung gemacht hast, überall auf der Welt, gerade wenn du Deutscher bist, werden die Leute dich gerne nehmen. Wenn du aber jetzt BWL studierst oder gar Jura in Deutschland, da kannst du ja nur in Deutschland arbeiten. Wer braucht jetzt irgendeinen, der in Deutschland Jura studiert? Das heißt, erstmal, du bist weltweit überhaupt nicht einsetzbar. Dann das Zweite ist, du verbringst halt auch ganz viel Zeit mit Sachen, die du lernst, die nicht unbedingt sinnvoll sind. Ich habe mein Interview gelesen mit dem Erich Six, dem Gründer dieser Autovermietung. Ja? Mhm. Und der hat gesagt wörtlich, nach 2 Semestern BWL habe ich festgestellt, dass für mein weiteres Leben völlig irrelevant ist und habe es dann aufgehört, das Studium. Ja? Und das haben mir die meisten Leute gesagt, die BWL studiert haben. Ja, wenn du Karriere machen willst im Großkonzern, dann ist natürlich so ein Studium wichtig, da gucken die drauf. Aber wenn du jetzt Unternehmer werden willst, also ich habe kein BWL studiert, ich habe es aber auch nicht irgendwo vermisst. Ja.
Bei uns auch so.
Ich habe viele Sachen mitgekriegt, weil ich hatte zufälligerweise sehr oft Freundinnen in meinem Leben, die BWL studiert haben. Da habe ich mal mitgekriegt, mit was sie sich beschäftigt. Das waren völlig irrelevante Sachen, irgendwelche mathematischen Formeln oder irgendwelche abstrakten Marketingtheorien. Ich meine, wenn das jetzt so wäre, dass der BWL-Professor so alles weiß, was da gemacht wird, da wären die ja selbst reich. Das ist aber gar nicht der Fall.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Im Gegenteil. Ich habe mal einen gekannt auch, der war jetzt auch ganz renommiert, der hat sogar Immobilienwirtschaft auch gelehrt. Ja, ja, der wusste alles, ja, aber alle seine Investitionen waren Mist im Immobilienbereich, die ich gekannt habe, zumindest. Ja. Und ich habe andere kennengelernt, die zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie kennen, der Doblinger, ja, der ist einer der reichsten Immobilienunternehmer in Deutschland. Der sitzt in München, ja. Ja, der ist, der kann nicht richtig lesen und schreiben, bis heute nicht. Ja. Der hat irgendwo.
Der macht einfach, ne?
Als Holzarbeiter angefangen, ja. Und den Hauptschulabschluss hat er nur mit Mühe gemacht, ja. Und der, ich weiß nicht, ob er Milliardär ist oder mehr als eine Milliarde, aber irgendwo in diesem Bereich wird er sein, ja. Und der hatte einfach durch Learning by Doing und durch eine bestimmte Persönlichkeit hat er gemacht, ja. Und das ist so, sagen wir mal, generell auch eine Lebensphilosophie. Es gibt 2 Arten von Menschen. Die einen, die wollen erst alles analysieren und einen perfekten Plan haben. Die anderen fangen an. Ich beschäftige mich gerade sehr intensiv mit so Raumfahrt und Raumfahrtindustrie. Und da habe ich ein Buch gelesen von Leuten, die so dagegen argumentieren, warum man jetzt zum Beispiel zum Mars soll oder den Mars kolonisieren soll. Mhm. Und die haben das ganze Buch, alle möglichen Bedenken und Einwände, die vielleicht zum Teil auch stimmen. Wie kann sich überhaupt ein Baby in der Schwerelosigkeit entwickeln dann später? Oder wie wirkt sich das auf die Knochen aus? Ja, also die Sachen waren nicht alle abwegig, aber die haben alle möglichen Bedenken oder Einwände praktisch gesammelt und haben gesagt, wir müssen das jetzt erst analysieren und in ein paar hundert Jahren oder so, wenn das dann alles praktisch, dann kann man das machen. Und da habe ich jetzt nur, ich habe gerade eine Besprechung geschrieben, das Buch, da habe ich gesagt, dass wenn diese Leute jetzt dabei gewesen wären, wo der erste Mensch künstlich praktisch das entdeckt hat, wie man künstlich Feuer macht, ja. Gibt sogar einen Film drüber, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, am Anfang war das Feuer, ein toller Film, kann ich empfehlen, wo gezeigt wurde, wie die ersten Menschen entdeckt haben, wie man Feuer macht. Ja? Da hätten die daneben gestanden, hätten gesagt, Vorsicht,
bevor du jetzt anfängst,
wir müssen erst eine voll ausentwickelte Feuerwehr haben und Notfallplan,
lass lieber erfrieren,
was passiert, wenn es brennt und so weiter. Ja. Und lieber erstmal Stopp, ja, wer weiß, was da alles für Sachen sind, die du noch nicht durchdacht hast.
Da gibt es ja auch so interessante Berichte dazu, als das Auto, der Verbrennungsmotor entwickelt wurde,
dann haben die Leute auch gesagt, was, du kannst dich doch nicht in eine Kutsche setzen, wo die ganze Zeit ganz kleine Verbrennungen und Explosionen in einem Metallkessel die ganze Zeit stattfinden.
Ja, auch der, die Raketen entwickelt hat als Erster. Ja, da haben sich dann New York Times lustig gemacht, haben gesagt, er weiß nicht mehr das Grundwissen, dass man im, ja, und also das war tatsächlich oft so, ja, dass die Leute dann ausgelassen. Also was generell dabei wichtig ist, man lernt ja auch in der Studium, auf dem BWL-Studium wurde mir so gesagt, wie wichtig so Businesspläne sind. Ja, du brauchst dann einen Businessplan, wenn du jetzt irgendwo eine Bankfinanzierung brauchst oder einen Investor, weil der verlangt sowas. Ja. Aber jetzt, um eine Firma zu gründen, da ist der Businessplan meiner Meinung nach das Unwichtigste, was es gibt, schon gar nicht ausgeklügelt mit Cashflow über die nächsten Jahre, weil das sind so viele Faktoren, die du gar nicht vorausbestimmen kannst. Ja. Ich empfehle mal, das Buch jedem zu lesen von Michael Bloomberg, die Biografie Bloomberg über Bloomberg. Der hat gesagt, ich habe einfach angefangen und gemacht, während die anderen, die haben noch endlos geplant. Ja? Und er hat gesagt, der Plan, der sagt zick und nachher muss es aber Richtung zack gehen und dann musst du dich selbst schon durch den Plan oft behindern. Oder auch die Google-Gründer, Larry Page und Sergey Brin, die wussten, sie wollen die beste Suchmaschine der Welt bauen, aber die wussten nicht mal, wie sie Geld damit verdienen. Die hatten überhaupt keine Vorstellung. Mhm. Die haben nur gedacht, wenn wir die attraktivste Suchmaschine der Welt bauen, werden wir hinterher auch eine Möglichkeit finden, wie man Geld damit verdient. Ja? Oder der Jack Ma zum Beispiel, der Gründer von Alibaba, ja? der hat überhaupt keinen Businessplan. Der hat sich auch darüber lustig gemacht, über Businesspläne. Und der hat auch gesagt, so BWL-Studenten können wir nur brauchen, wenn sie erstmal das alles wieder so verlernen, was sie an der Uni beigebracht bekommen haben. Also das heißt, es ist schon, ich will es jetzt auch nicht verabsolutieren, es gibt ja auch Sachen, die sinnvoll sind, die da gelernt werden. Es gibt ja auch also unterschiedliche Unis, auch manche mit mehr Praxisbezug. Aber dieses theoretische Herangehen, ja, das ist einfach oft Trial and Error in dem Bereich, ja, dass du das ist auch, warum jetzt zum Beispiel der Elon Musk mit seinem SpaceX-Unternehmen viel erfolgreicher ist als die NASA, die tausende Mal mehr Mitarbeiter hatten und Wissenschaftler und alles analysiert haben. Ja? Die aber irgendwo, ja, die haben die Mondlandung gemacht, das war toll. Ja. Und dann ist erst vor 40 Jahren nichts mehr richtig passiert. Dann haben sie das Space Shuttle gemacht, was dysfunktional war, wie eine eierlegende Wollmilchsau sein soll, da am Schluss keiner richtig gebraucht hat. Dann 40 Jahre lang hat es stagniert, bis dann der Elon Musk kam. Da sieht man auch schon dieses falsche Denken. Ich habe mich jetzt gerade damit beschäftigt. Also die haben damals Aufträge auch an private Firmen vergeben, aber die hatten so ein System, das hieß Cost Plus. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist so, du musst als Firma, also wenn die jetzt zum Beispiel Lockheed oder so, die jetzt irgendwo was produzieren für die NASA, ja, musst du deine Kosten nachweisen. Und dann dürftest du da nochmal 8-10% draufschlagen auf die Kosten. Mhm. Ich habe neulich einen getroffen, der bei so einer Firma gearbeitet hat. Zyprin heißt er, der ist auch heute, der hat den Elon Musk maßgeblich beeinflusst, weil der Vorsitzende der Mars-Gesellschaft ist. Der hat mir gesagt, unser bestes Produkt war unser Overhead damals, ja. Weil wir haben natürlich die Kosten immer in die Höhe getrieben, weil umso höher die Kosten waren, umso höher war ja der Gewinn. Weil du hast immer so 8-10% auf die Kosten bekommen. Also haben wir immer die Kosten in die Höhe getrieben. Ja? So unsinnig denken halt so staatliche Behörden. Und der Elon Musk hat dann gesagt, das ist ja Schwachsinn, sowas mache ich nicht mit. Er sagt, ich liefere euch für einen Festpreis und hat es dann auch geschafft, einen Festpreisvereinbarung. Und dann hatte er ja den Anreiz und hat es auch gemacht, massiv Kosten zu sparen. Und das Ergebnis ist, dass ungefähr, sagen wir, 30, 40 Jahre lang, da waren die Kosten, um ein Kilogramm Weltraum zu befördern, waren ungefähr bei $10,000 stagniert. Und der Elon Musk kann es heute für $2,000 machen. Das heißt, er hat das 80% gedrückt, ja, weil er auch einen Anreiz hat, überhaupt die Kosten zu drücken, die vorher gar nicht da gewesen waren.
Ja, deswegen Unternehmertum schafft einfach so einen Wettbewerb auch. Da muss ich sogar noch an Worte von Dan Pena denken, der hat gesagt, I've never seen a business plan fail on paper. Also man kann immer toll alles mit Cashflow-Rechnung bis ins Nirvana kalkulieren, aber am Ende umsetzen, machen. Und das zeichnet sich jetzt auch aus mit dem, was Sie hier sagen. Das ist einfach die Fähigkeit, die du einfach haben musst als Unternehmer. Und es ist natürlich wichtig, auch gewisses theoretisches Wissen zu haben, aber dann irgendwann auch diesen Spagat zu finden. Okay, ich weiß jetzt, was in der Theorie passiert, aber ich kann jetzt nicht alles durchplanen. Es ist auch okay. Ich übernehme jetzt Verantwortung, ich lege jetzt einfach mal los.
Ich meine, das ist ja genauso absurd wie die Vorstellung, Sie könnten jetzt perfekter Rennfahrer werden, wenn Sie jetzt 10 Jahre lang Theorie studieren und alle Fragen im theoretischen Führerscheintest richtig beantworten und oder genau wissen, wie jetzt ein Auto funktioniert oder so. Ja, ich meine, da Sie müssen sich halt reinsetzen und fahren und da auch mal eine Beule machen und man irgendwo Fehler, ja, ich meine, so ist ja das gesamte Leben, das so gelernt wird in diesem Learning by Doing. Das ist auch ein Ergebnis von meiner Untersuchung. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die meisten gesagt haben, dass sie mehr mit dem Bauch entschieden haben. Ja? Mhm. Aber was ist Bauchentscheidung überhaupt? Das klingt jetzt für manche so irrational oder fast mystisch. Das ist aber nicht. Ja? In der Psychologie unterscheidet man zwischen 2 Arten von Lernen. Das eine heißt explizites Lernen, das ist so akademisches Lernen. Also du liest Bücher, du studierst und so weiter. Ja? Das kann man dann auch nachweisen. Das andere, nennt man implizites Lernen. Das heißt also, du lernst auch oft, wenn du es gar nicht merkst, dass du lernst. Ja? Learning by doing, könnte man auch sagen. Ja? Dieses implizite Lernen, das führt zu einer anderen Art von Wissen. Das nennt man in der Psychologie implizites Wissen. Und dieses implizite Wissen ist nur ein anderes Wort für Intuition oder Bauchgefühl. So dass auch oft der Mensch, der was weiß, gar nicht das erklären kann, warum er jetzt das so macht oder anders. Ja? Fragen Sie jetzt mal einen Seiltänzer, wie der das jetzt macht, genauso auszubalancieren. Mhm. Ich vermute, das kann der gar nicht richtig verbalisieren. Ja? Mhm. Oder Sie sehen ja, wenn ein kleines Kind sprechen lernt, das macht irgendwann, spricht es mit richtiger Grammatik, ohne aber eine einzige Grammatikregel zu kennen. Das ist ja nicht so, dass die Mutter dann das Baby sagt, guck mal, ich habe jetzt hier Grammatikregel Nummer 1 und Grammatikregel Nummer 2 und die musst du jetzt erst mal lernen. Nee, das kleine Kind kennt keine Grammatikregeln, kann aber trotzdem richtig sprechen und kann sogar irgendwann auch erkennen, wenn ein anderer falsch spricht. Abgesehen davon, obwohl ich jetzt 29 Bücher geschrieben habe, ich kenne auch keine Grammatikregeln in deutscher Sprache. Ich mache es einfach intuitiv richtig. Ja? Und das ist so dieses...
Und es reicht aus. Ja.
Das ist dieses implizite Wissen sozusagen, was oft unterschätzt wird und was besonders Intellektuelle unterschätzen. Ja? Weil die kennen nur das akademische Wissen.
Die sind nur im Kopf.
Die kriegen irgendwann mal beigebracht, zu Hause schon, war bei mir auch so. Ich komme ja auch aus einer Akademikerfamilie, wo so praktisch, der die meisten Bücher gelesen hat, der steht ganz oben in der Achtung. Und der Lehrer in der Schule bestärkt die natürlich auch in der Magen. Der Professor erst recht, die haben alle irgendwo, wer die meisten Bücher gelesen hat, ja, der muss ganz oben stehen. Und dann später im realen Leben, nach dem Studium, merkt er auf einmal, dass es gar nicht stimmt. Ja? Dann ist vielleicht der Schulnachbar, der immer so knapp an der Versetzung so vorbei, also das gerade so knapp geschafft hat, ja, der hat jetzt vielleicht hier 5 McDonald's-Franchise oder so und verdient einen Haufen Kohle. Mhm. Und der andere, der ist vielleicht inzwischen sogar habilitiert, ja, aber irgendwo geht von einem befristeten Job zum nächsten. Und dann sieht der andere, ja, der hat jetzt das schönere Haus, ja, das schönere Auto und das Schlimmste auch noch die schönere Frau. Und da denkt er, da stimmt was nicht. Da sagt er, das ist ja, da sieht man, dass der Markt versagt, da sieht man, dass der Kapitalismus schlecht ist, weil, wenn es gerecht zugehen würde, weil ich habe ja mehr Bücher gelesen, ich habe ja studiert, ich habe ja einen Doktor oder bin vielleicht sogar habilitiert, müsste ich ja die schöne Frau und ein schöneres Haus und ein schöneres Auto haben. Und jetzt hat es dieser Hirni, der neben mir in der Schule gesessen hat und der in Deutsch immer eine 5 gehabt hat und sich nicht richtig ausdrücken konnte, der hat es jetzt, da sieht man mal, wie ungerecht der Kapitalismus ist. Das ist also tatsächlich auch ein Grund, dass der Intellektuelle oft nicht sieht, es gibt diese 2 Arten von Wissen. Ja? Und ich habe auch für meine Dissertation habe ich befragt, die Leute, wie sie in der Schule waren. Ja? Das war sehr interessant. Und da gab es manche, die waren sehr gut in der Schule. Ja? Da gab es aber auch, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der ist auch im Immobilienbereich bekannt, Elgeti, so der hat die THG früher gehabt, der hat zum Beispiel so einen 1,0 Durchschnitt über alles, was ein Überflieger. Aber es gab auch andere, die, wie gesagt, nur einen Hauptschulabschluss gemacht haben. Auch der Rossmann, den ich vorhin erwähnt habe, der hat auch nur, ich glaube, Hauptschul- oder knapp Realschulabschluss gemacht. Ja? Oder ein Freund von mir, Theo Müller, ja, von Müller-Milch, der ist auch mehrfacher Milliardär. Ja? Der hat gerade mal einen Realschulabschluss gemacht. Und ich habe ihn dann mal gefragt, Herr Müller, wie waren Sie denn in der Schule? Er sagte, ich war schon gut. Und habe ich gesagt, warum haben die Eltern Sie dann nicht aufs Gymnasium geschickt? Da sagte er, aus heutiger Sicht hätte man es vielleicht machen sollen, aber da wäre ich jetzt vielleicht Oberlandrat. Ja? Und so ist er jetzt mehrfacher Milliardär, weil er hat dann eine Ausbildung als Käsemeister gemacht und hat jetzt, was weiß ich, 5 Milliarden Euro oder so inzwischen gemacht, durch gute Ideen halt mit dem Joghurt, ja, mit der Ecke oder mit dem Dicke Milch und so.